Et voilà. Ich begrüße Sie alle zur 25. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, erschienen im September 2023. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. In dieser Ausgabe bleiben wir bei den wissenschaftlichen Bibliotheken. Einmal mit dem Thema Open Access versus Lizenzpakete und einmal mit dem Thema Forschungsdatenmanagement. Zu Open Access schauen wir in eine Studie, die sich damit beschäftigt, ob es sich für eine sehr kleine Hochschule in den USA lohnt, bestimmte Zeitschriftenpakete zu lizenzieren oder, das ist die Hauptfrage, ob der Zugang zu den notwendigen Publikationen auch anderweitig möglich ist. Der Artikel nennt diese anderen Zugänge Open Access, aber ich werde besprechen, dass hier eine sehr eigenwillige Definition von Open Access vorliegt. Im zweiten Text geht es dann darum, was in kanadischen Hochschulbibliotheken in dem Bereich, der im Deutschen oft Forschungsdatenmanagement genannt wird, konkret getan wird. Es geht dabei um die konkrete Arbeit, die Kolleginnen vor Ort wirklich tun, nicht unbedingt darum, was in den Strategiepapieren steht. Wer wissenschaftliche Bibliotheken kennt, weiß, dass das aktuell ein heißes Thema ist, auch eines, wo Geld fließt. Deshalb ist der Blick auf die konkrete Arbeit selbstverständlich interessant. Sektion 1. Anfangen möchte ich mit einer Studie, die mich teilweise verwirrt hat. Ja genau, nennen wir das mal verwirrt. Zumindest habe ich an einigen Stellen gezweifelt, ob ich das richtig gelesen habe. Doch der Reihe nach. Mit der Studie gehen wir in die Bibliothek eines kleinen Community Colleges in den USA, genauer nach Massachusetts. Community Colleges sind so Einrichtungen zwischen Berufsschule und Fachhochschule. In der Schweiz könnte man sie vielleicht mit den höheren Fachschulen vergleichen, im restlichen Dachraum wüsste ich nicht, wo genau sie hintun. Community Colleges sind vor allem Lehreinrichtungen, die innerhalb 2 Jahren zu einer Berufsbildung führen oder aber als Vorstufe für Universitäten gelten. Man kann also auch 2 Jahre an einem Community College studieren und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal 2 an einer Universität, um dann einen Bachelorabschluss zu gelangen. Wie gesagt, wenn, dann würde ich das mit der höheren Fachschule vergleichen, wo man, um mal aus dem Angebot hier in Chur ein paar Beispiele zu bringen, Fachperson für Dentalhygiene oder DiplomförsterInnen werden kann. Die Bibliotheken an diesen Community Colleges sind selbstverständlich auf diesen Lehrbetrieb fokussiert. Sie sind aber, zumindest in Massachusetts, auch an das Bibliothekskonsortium des Bundesstaates angeschlossen. Das Community College, um das es im Artikel geht, Greenfield Community College in, well, Greenfield, hat rund 1000 Studierende. Im Vergleich zu Universitäten, von denen man sonst in der bibliothekarischen Literatur immer wieder liest, ist es praktisch nichts. Und dennoch gibt es solche Community Colleges in großer Zahl über die ganze USA und offenbar auch Kanada verteilt. Und auch diese müssen ihren Bestand managen, aber halt mit viel weniger Mitteln als dies, was weiß ich, die University of California hat. Okay, bibliografische Angaben. Der Artikel, um den es geht, heißt Assessing the Value of Subscription Journal Packages and Open Access Journal Articles in a Community College Context. Er stammt von Tim Dolan und Duncan Cleflin. Erschienen ist er im Journal of Librarianship and Scholarly Communication, Jahrgang 11, 2023, Ausgabe 1. Anstatt Seitenzahlen vergibt die Zeitschrift offenbar Identifikationen. Dieser Artikel hier hat die ID EP15673. Aber es ist trotzdem, das will ich betonen, eine richtige bibliothekarische Zeitschrift. Diamond Open Access, gehostet an der Iowa State University, mit einem Redaktionsteam aus BibliothekarInnen, die man recherchieren kann. Also, die es alle wirklich gibt. Weder die Zeitschrift noch der Artikel scheinen irgendwie fake zu sein. Die AutorInnen, um darauf zurückzukommen, arbeiteten beide an der Bibliothek dieses Community Colleges in Greenfield. Zumindest als der Text geschrieben wurde. Einer scheint jetzt weitergezogen zu sein. Die Frage, mit der sich der Text beschäftigt, kommt ebenso aus dieser Bibliothek wie die Daten, die sie dann für ihre Studie verwenden. Eine Anmerkung zu wissenschaftlichen Bibliotheken in den USA noch vorneweg. Wir hier in Europa sind es gewohnt, dass es praktisch überall landesweite Konsortien gibt, welche für die wissenschaftlichen Bibliotheken auch landesweite Lizenzverhandlungen führen, die Lizenzen verwalten und so weiter. Die Beziehung zwischen den großen Wissenschaftsverlagen und Bibliotheken, Fragen von Open Access und Open Access Transformationen und so weiter, das wird heute im Dachraum immer mehr im nationalen Rahmen gedacht. Das aber gibt es so in den USA oder Kanada nicht. Es gibt dort schon Konsortien, aber auf sehr unterschiedlichen Ebenen, beispielsweise einzelnen Bundesstaaten, aber auch Regionen oder als Vereinigung von bestimmten Bibliotheken. Die Konsortien scheinen sehr unterschiedlich zu sein und auch nicht so bestimmte Standardisierungsprozesse im Lizenz- und Bestandsmanagement der Bibliotheken auszulösen, wie das aktuell im DACH-Raum zu sehen ist. Ein wenig erinnert das an die Situation, wie wir sie vielleicht vor 10, 15 Jahren in Europa hatten. Das ist für diese Studie hier relevant, weil sich die Bibliothek des Greenville Community College nämlich nur, in Anführungszeichen nur, auf das Bibliothekskonsortium des Bundesstaates Massachusetts stützen kann. Es ist aber auch wieder mal ein Hinweis darauf, dass man nicht einfach das, was man aus dem eigenen Bibliothekswesen kennt, als Normalfall setzen kann, der irgendwie überall gleich wäre. Gut, jetzt aber zur eigentlichen Studie. Was die beiden AutorInnen interessiert, ist, wie im Titel des Textes schon angedeutet, ob sich die Beteiligung an Big Deals überhaupt lohnt. Also an den Lizenzen, mit denen Bibliotheken gleichzeitig große Pakete an elektronischen Zeitschriften oder E-Books lizenzieren, zumeist das gesamte Angebot eines Verlages. Dabei kann die Bibliothek in Greenville sich die großen Big Deals gar nicht leisten, sondern nur Angebote kleiner Intermediäre, die halt kleinere Pakete zur Lizenz anbieten. Lohnen heißt hier in dieser Studie ganz konkret, lohnen sich überhaupt die Ausgaben, die man für diese Big Deals und Lizenzen hat. Was die AutorInnen wissen wollen, ist, ob die Studierenden überhaupt die lizenzierten Zeitschriften nutzen oder ob sie Artikel nutzen, die im Open Access verfügbar sind. Wobei die AutorInnen etwas anderes unter Open Access verstehen, als man vielleicht erwarten würde. Dazu gleich mehr. Wie gehen die AutorInnen vor? Sie postulieren, dass Studierende Artikel nutzen, wenn sie diese in ihren Arbeiten zitieren. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Nicht alle Artikel, die gelesen werden, werden dann auch zitiert. Aber es geht den AutorInnen darum zu klären, wie die ungefähre Verteilung ist. Also wie viele der Texte, die Studierende zitieren, über die Lizenzen der Bibliothek zugänglich sind, wie viele über die Lizenzen des Bibliothekskonsortiums im Bundesstaat und wie viele sie frei verfügbar finden konnten. Dafür kann man schon annehmen, dass die Verteilung der Texte, die tatsächlich gelesen werden und die, die dann für studentische Arbeiten zitiert werden, ungefähr ähnlich ist. Für die konkrete Frage, wie viele der lizenzierten Artikel der Bibliothek abgerufen werden, hätte es nur eines Blicks in die Counterdaten genügt. Aber es geht ihnen auch um Artikel, für die die Studierenden andere Zugänge haben könnten. Jetzt sammelten die AutorInnen Studierendenarbeiten der Jahre 2019 und 2020, die ihnen von Lehrkräften zur Verfügung gestellt wurden. Und aus denen werteten sie dann die Zitationen aus. Also, sie trugen alle Artikel, die zitiert wurden, zusammen und überprüften dann, über welchen Zugang die Studierenden an diese gelangt sein konnten. Ein wenig verwundert hier, dass nicht auch geprüft wurde, ob die Studierenden sie aus anderen Bibliotheken der Umgebung erhalten haben könnten. Greenfield liegt ein wenig ab vom Schuss, aber es ist für die Studierenden auch nicht unmöglich, in eine der großen Städte wie Springfield, Albany oder Boston zu fahren und dort einfach Bibliotheken zu nutzen. Aber gut. Die AutorInnen unterteilten die Zitation dann in die folgenden Kategorien. Erstens, College Subscriptions, also die Zeitschriften, die über die Bibliothek lizenziert sind. Zweitens, Statewide Subscriptions, also Zeitschriften, die vom Bundesstaat für alle BewohnerInnen oder Einrichtungen lizenziert wurden. Drittens, Free on ResearchGate oder Academia Edu. Und viertens, Open Access, wobei Open Access hier definiert wird als zu finden über Google Scholar. Kategorie 3 und 4 bedürfen selbstverständlich einiger Anmerkungen. Beziehungsweise, das waren die Punkte, wo ich dachte, dass ich vielleicht nicht richtig lese. Aufmerksame Bibliothekarinnen werden jetzt schon aufgemerkt haben, aber der Vollständigkeit halber. ResearchGate, Academia Edu und Google Scholar sind keine Open Access Repositories oder Suchmaschinen von Open Access Material. Der rechtliche Status der Artikel, die man dort findet, ist sehr unterschiedlich. Sicherlich kann man fragen, ob Studierende diese Wege genutzt haben, um einen Artikel zu gelangen. Aber, also, erstens ist es kein Open Access, da sich Open Access immer durch die entsprechenden Lizenzen definiert. Artikel frei zugänglich zu haben, also zu finden, wenn man sie bei Google Scholar sucht, heißt noch nicht, dass sie mit einer Lizenz ausgezeichnet sind oder dass man darauf vertrauen kann, dass sie auch morgen noch zugänglich werden. Es ist also eine falsche Definition von Open Access, die hier in der Bibliothek benutzt wird. Die erste Frage ist also, ob Sie, die BibliothekarInnen, das auch Ihren Studierenden so beibringen. Allerdings, um die beiden AutorInnen in Schutz zu nehmen, das ist nicht das erste Mal, dass mir das begegnet. Ich habe auch schon Projekte in Bibliotheken gesehen, die beim Bestandsmanagement entschieden haben, Zeitschriften abzubestellen, weil sie angeblich in Open Access verfügbar wären, dabei aber nur geprüft hatten, ob man aktuell elektronisch auf diese Zeitschriften zugreifen kann. was ja weder rechtliche Fragen klärt, noch einen Hinweis auf die Langfristigkeit dieses Zugangs gibt. Es sind also nicht nur diese beiden AutorInnen, die diesen Fehler machen, Open Access und, in Anführungsstrichen, gerade frei zugänglich miteinander zu verwechseln. Es ist erstaunlich persistent, auch im Bibliothekswesen. Und, das darf man auch nicht vergessen, dieser Artikel hier ist ja mit diesen falschen Definitionen in einer bibliothekarischen Zeitschrift publiziert worden. Es ist schon etwas erstaunlich. Im Rahmen dieser Studie ist diese Kategorisierung aber auch inkonsequent. Wenn nämlich schon geschaut wird, ob ein Artikel über ResearchGate oder Google Scholar zugänglich ist, weil das halt Wege sind, über die sich Studierende wissenschaftliche Artikel besorgen können, dann hätte man auch weiter prüfen müssen, ob diese Artikel auch über solche Schattenbibliotheken wie Sci-Hub zugänglich wären. Sicherlich, solch einen Test hätte man rechtlich absichern müssen. Dürfen die AutorInnen für Forschungszwecke Sci-Hub benutzen? I don't know. Aber dafür gibt es in den USA an den Hochschulen eigentlich immer Research Ethic Boards, die das zu klären haben. Aber man kann doch nicht so tun, als würden diese Wege nicht benutzt werden. Muss man das noch weiter argumentieren? Wenn man schon so rechtlich und von der Langzeitarchivierung her unsichere Quellen wie ResearchGate und Google Scholar als Alternative für den Zugang zu wissenschaftlichen Artikeln ansieht, dann sollte man alle möglichen Zugangswege integrieren. Und dann wäre die Frage nämlich, wie hätten unsere Studierenden an die Texte kommen können, die sie für ihre Arbeit genutzt haben? Das wäre sinnvoller gewesen als diese Einteilung auf 4 Kategorien. Plus, selbstverständlich, was auch noch notwendig gewesen wäre, wäre dann zu prüfen, ob Artikel zum Beispiel auf Open Access Repositories verfügbar sind, weil die gibt es selbstverständlich auch noch. Nicht zu vergessen, dass die Methodik auch nur einen Momentausschnitt darstellen kann. Wenn die AutorInnen definieren, dass frei verfügbar heißt, dass man einen Artikel auf Google Scholar findet, dann haben sie das Problem, dass sich die Daten dieser Suchmaschine ständig ändern und Studierende an einem Tag Zugang zu diesem Text gehabt haben könnten, während die AutorInnen dann bei ihrem Test am nächsten Tag keinen Zugang mehr hatten. Oder andersrum. Who knows? So, jetzt, wo war ich? Ah ja, eine 5. Kategorie gibt es auch noch, die Sammelkategorie mit dem Namen Unknown. Well, okay, schauen wir uns trotzdem die Ergebnisse an. Eingedenk dieser komischen Definition, was fanden die AutorInnen heraus? Sie schreiben, dass sich die Ergebnisse zwischen den Disziplinen stark unterscheiden. Dabei ist zu bedenken, dass es in einem Community College offenbar stark von den einzelnen Lehrkräften abhängt, ob und wie intensiv die Studierenden forschen müssen. Einige Lehrkräfte bieten wissenschaftliche Aufgaben und Projekte an, andere nicht. Im Nursing Program, also der Ausbildung für KrankenpflegerInnen, wurde am meisten geforscht. In History weniger und in English noch weniger, zumindest was die Arbeiten anbelangt, die für die Studie vorlagen. Im Nursing Program repräsentierten die Artikel, die der Methodik der AutorInnen nach nur am College lizenziert waren, ein Viertel. Die, welche über den Bundesstaat lizenziert waren, rund 11% der Zitationen. Wichtigste Quelle war Google Scholar mit 56%. In den beiden anderen Fachgebieten war Google Scholar auch jeweils die wichtigste Quelle, aber mit abnehmendem Anteil. Vielmehr zeigte sich in History und English, dass die Bedeutung der über den Bundesstaat zur Verfügung gestellten Lizenzen relativ groß war. Jeweils nahe 40% der in den Studierendenarbeiten zitierten Artikel wurden diesen Kategorien zugeordnet. Hingegen nahmen gerade die nur am College selber lizenzierten Zeitschriften an Relevanz ab. Anders gesagt scheinen die Ergebnisse darauf hinzudeuten, dass im Nursing Program die Bibliothek weiterhin eine wichtige Rolle bei der Zurverfügungstellung von Artikeln für die Studierenden einnahm. In den anderen Programmen, die wohl auch in vielen anderen Hochschulen des Bundesstaates angeboten werden, eher das Konsortium des Bundesstaats. Aber, wie gesagt, immer unter schwierigen Vorannahmen. Vielleicht hatten die Studierenden sich die Artikel einfach auch vollständig alle über Schattenbibliotheken besorgt. Was die AutorInnen noch zeigen, ist, dass die Bedeutung der Lizenzen, die durch den Bundesstaat zur Verfügung gestellt wurden, 2020, also während des ersten Jahres der Covid-19-Pandemie, massiv zunahm. Dies hat wohl auch damit zu tun, dass der Bundesstaat damals an sich mehr Lizenzen abschloss, um die Digitalisierung der Lehre im gesamten Bundesstaat zu unterstützen. Gut, okay. Ich wollte den Artikel aus 2 Gründen vorstellen. Zum einen wegen der grundsätzlichen Methodik. Die Idee, die Zitationen aus Studierendenarbeiten oder was ich machen würde, Abschlussarbeiten, zu analysieren, finde ich nicht falsch und eigentlich auch sehr gut machbar. Man könnte daraus einiges lernen. Zum anderen wollte ich aber einmal ein Problem zeigen, das meiner Meinung nach hier einfach einmal sehr gut sichtbar wird. Nämlich, dass Bibliotheken erstaunlicherweise kein gemeinsames Verständnis von Open Access haben. Und dass sich in der Praxis, wo gerade in kleineren Bibliotheken, ein inhaltlich wirklich falsches Verständnis durchgesetzt hat. So zumindest der Eindruck. Interlude. Alle, die es betrifft, haben es bestimmt schon mitgekriegt. Aber gerne auch hier die Erinnerung. Der Call for Paper für den nächsten Bibliothekstag in Hamburg, der jetzt Biblocon heißt, ist erschienen. Die Konferenz findet im Juli nächsten Jahres statt. Bis Ende November diesen Jahres können Vorschläge für Beiträge eingereicht werden. Wie immer ist der Call inhaltlich so breit gehalten, dass praktisch alles, was irgendwas mit Bibliotheken zu tun hat, der Platz findet, außer die Bibliotheksgeschichte. Keine Ahnung, warum dieser Kongress so einen Hass auf Geschichte hat, aber das ist jetzt schon seit langem so. Anyway, die Homepage ist jetzt einfach 2024.biblocon.de. Dort findet sich der Call inklusive den ganzen Vorgaben zur Einreichung unter dem Punkt Vortragende. Sektion 2. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema über, dem Forschungsdatenmanagement. Oder Research Data Support, wie es im Artikel hier heißt. Dass wir keinen eindeutigen Namen für diesen Bereich haben, greift schon ein Ergebnis des Textes vorneweg. Aber auch hier der Reihe nach. Der Text, um den es geht, hat den Titel It Takes a Researcher to Know a Researcher. Academic Librarian Perspectives Regarding Skills and Training for Research Data Support in Canada. Wir sind jetzt also in gewisser Weise ein Land weitergegangen, aus den USA in der ersten Sektion, jetzt nach Kanada in der zweiten. Autorin des Artikels ist Elisa B. Rott, die selber in der Bibliothek der McGill University in Montreal, Quebec im Forschungsdatenmanagement arbeitet. Erschienen ist er in der Evidence-Based Library and Information Practice, Jahrgang 18, 2023, Ausgabe 2, Seiten 44 bis 58. Was die Autorin interessiert, ist die Frage, was das eigentlich genau ist, dieses Forschungsdatenmanagement. Also nicht das Management selber, das ja immer wieder im Research Data Management Lifecycle dargestellt wird, sondern was es im Arbeitsalltag der wissenschaftlichen Bibliotheken konkret heißt, wenn diese etwas im Bereich Forschungsdatenmanagement anbieten. Oder, wie es bei ihr heißt, im Bereich Research Data Support. Muss man die Relevanz dieser Frage wirklich noch begründen? Mir scheint, die drängt sich auf. Seit längerem, aber verstärkt in den letzten vielleicht 10 Jahren, machen sich Bibliotheken Gedanken dazu, wie sie das, was als Forschungsdatenmanagement beschrieben wird, unterstützen können. Dabei sind sie nicht die einzigen Einrichtungen, die das tun. Archive denken auch darüber nach. Hochschulen haben auch eigene Abteilungen dafür eingerichtet und die Forschungsförderer haben Policies erlassen, die jetzt langsam für jedes Forschungsprojekt auch einen Forschungsdatenmanagementplan verlangen. Das gilt für den Dachraum genauso wie für Kanada, wo gerade jetzt die Hochschulen von der Regierung aufgefordert sind, eigene Forschungsdatenmanagementstrategien zu erarbeiten. In diesem Bereich ist schon viel Geld geflossen und fließt auch immer noch. Es sind technische Infrastrukturen aufgebaut worden, insbesondere Datenrepositories, und es werden auch weiter noch welche aufgebaut. Stichwort im Dachraum bzw. Europa ist da die European Open Science Cloud, wobei die Schweiz mal wieder einen Sonderstatus dabei haben wird und hierzulande das Aufbauen nochmal etwas anderes heißen wird als zum Beispiel in Deutschland. Gleichzeitig gab und gibt es unzählbar viele Projekte in Bibliotheken, die sich grundsätzlich damit beschäftigen, was das in der Arbeitspraxis genau heißt. Was sollen Bibliotheken tun, um Forschungsdatenmanagement zu unterstützen oder zu betreiben? Was können oder sollen die konkreten Aufgaben sein? Was müssen BibliothekarInnen dafür tun? Was müssen sie wissen? Wie viele Personen braucht eine Bibliothek in diesem Bereich? Und so weiter. Gerade zum Beispiel läuft in der Schweiz eine Förderrunde von Swiss Universities, die praktisch nur darauf abzielt, das herauszukriegen. Da stecken gleich mehrere Millionen Franken drin und viele Arbeitsstunden und Stellen werden damit für 2 Jahre finanziert. Aber das ist nur eine Förderrunde. Davor, daneben und bestimmt auch danach wird es weitere Förderungen, weitere Projekte in Bibliotheken und so weiter geben. Und in den anderen Ländern des Dachraums, Europas und darüber hinaus noch mehr. Ganz abgesehen davon, dass es schon jetzt eine wachsende Anzahl von KollegInnen gibt, die in Bibliotheken in diesem Bereich praktisch arbeiten. Und obwohl es das alles gibt, daneben auch Handbücher, zahlreiche Artikel, Weiterbildung, Kurse im Studium oder mit der Bausteine Forschungsdatenmanagement im Dachraum sogar eine betreffende Zeitschrift existieren, scheinen viele, well, sagen wir mal, zu schwimmen. Forschungsdatenmanagement scheint wichtig, aber so richtig kann niemand sagen, was genau es heißt im Arbeitsalltag der Bibliotheken. Es ist eines dieser Felder, die aktuell mit Geld überschwemmt werden, auch wenn klar ist, dass es damit irgendwann vorbei sein wird, und bei dem einige denken, dass man da jetzt möglichst viel machen muss. Aber andere denken, dass sie das schon seit langem machen, und wieder andere, dass das alles ein Hype ist, der bald vorbei sein wird. Und deshalb, um zum Text von Roth zurückzukommen, ist es relevant zu erfahren, was genau Forschungsdatenmanagement in Bibliotheken heißt. Nicht nur auf der Ebene von Strategiepapieren, sondern im Alltag von KollegInnen, die die Arbeit tatsächlich tun. Das zur Relevanz. Gehen wir zum eigentlichen Artikel über. Roth führte letztes Jahr, also 2022, 12 semi-strukturierte Interviews mit BibliothekarInnen durch, die in kanadischen Hochschulbibliotheken im Bereich Forschungsdatenmanagement arbeitet. Und zwar nicht in temporären Projekten, jetzt für ein, zwei Jahre, sondern richtig als Teil der normalen, alltäglichen bibliothekarischen Arbeit. Die Interviews wurden dann kodiert, ausgewertet und so weiter. Das ist eine recht klassische Methodik, auch wenn die Beschreibung davon im Artikel einen recht großen Platz einnimmt. Mir scheinen die Ergebnisse relevanter. Zuerst, wie hat Roth diese Person gefunden? Sie musste sie quasi händisch suchen. Es gibt keinen eindeutigen Titel für diese Kolleginnen. Vielmehr heißen sie in den Bibliotheken sehr unterschiedlich. Roth, die Autorin selber, ist aus diesem Bereich und ist als Research Data Management Specialist angestellt. Das scheint ein sehr klarer Begriff zu sein. Aber sie hatte eine Tabelle im Text, welcher die Jobtitles all der Personen aufführt, die sie interviewt hat. Das sind bei 12 Befragten immerhin 7 unterschiedliche Bezeichnungen, wie Data Librarian, Liaison Librarian oder RDM Specialist. Man kann sich denken, dass es in anderen Bibliotheken noch bunter wird, insbesondere wenn KollegInnen die Arbeit im Forschungsdatenmanagement nebenher als zusätzliche Aufgabe zu anderen Aufgaben übernehmen müssen. Insoweit hat Roth wohl KollegInnen gefunden, die, sagen wir mal, ähnlich zu ihr sind, vielleicht sogar über ihr professionelles Netzwerk erreicht werden konnten. Aber es gibt bestimmt noch viel mehr Sichtweisen auf das Thema, die sie nicht inkludieren konnte. Diese unterschiedlichen Bezeichnungen für die Aufgaben im Forschungsdatenmanagement deuten schon an, was am Ende des Artikels als Ergebnis steht. Auch in Kanada ist das Feld recht undefiniert und wird überall unterschiedlich behandelt. Es gibt einige Gemeinsamkeiten, aber offenbar ist es an jeder Hochschule doch etwas anders. Das ist also keine Situation, die für die Schweiz oder den Dachraum besonders wäre, sondern wohl überall so, zumindest im globalen Norden. Jetzt grundsätzlich. Das Forschungsdatenmanagement ist auch in Kanada nicht in allen Hochschulen direkt an den Bibliotheken angesiedelt, aber in den meisten. In einigen Einrichtungen finden sich auch Lösungen, in denen es mehrere Stellen gibt, die sich um das Thema kümmern. Und sicherlich, dadurch, dass für diesen Artikel BibliothekarInnen befragt wurden, kann man gar nicht die Erfahrung aus Hochschulen einfließen lassen, in denen das Forschungsdatenmanagement vielleicht gar nicht an der Bibliothek angesiedelt ist. Aber in den meisten Hochschulen in Kanada ist es bei der Bibliothek und dann meist nur oder zumindest ganz hauptsächlich dort. Die Ungenauigkeiten gehen aber noch weiter. Nur 2 der 12 interviewten BibliothekarInnen meinten, dass ihre Arbeitsbereiche klar definiert waren. Die anderen 10 fanden, dass die Bereiche und konkreten Aufgaben recht unklar wären. Was gehört zum Forschungsdatenmanagement? Die Grenzen sind einfach nicht klar. Ein Drittel gab auch an, dass sie ihre Arbeit in diesem Bereich noch neben anderen bibliothekarischen Aufgaben machen, was wohl noch mehr dazu beiträgt, dass die Grenzen verschwimmen. Ein klares Profil, Research Data Management Librarian oder so, gibt es nicht. Die Autorin schaute sich an, welche konkreten Tätigkeiten die befragten KollegInnen jetzt übernehmen und konnte diese clustern in 5 Aufgabenbereiche, die noch recht oft übernommen werden, sowie 2 Bereiche, die nur sehr selten ausgefüllt werden. In absteigender Reihenfolge, also von dem Bereich, der am meisten vorkommt, hin zu denen, die sehr selten sind, sind dies. 1. Gespräche und Informationen über Forschungsdaten sowie Verweise zu konkreten Forschungsdaten gerichtet direkt an konkrete NutzerInnen. 2. Einführung und Unterricht in Datenanalyse. Wichtig, Analyse mit Excel, R und so weiter, nicht unbedingt Datenmanagement. 3. Das konkrete Hochladen und Teilen von Daten für Forschende, wohl inklusive der ganzen notwendigen Vorarbeiten wie Metadatenerstellung. Viertens, Beratung und Unterricht zu Forschungsdatenmanagementplänen. Und fünftens, Mitarbeit an strategischen Papieren zum Forschungsdatenmanagement, die an den Hochschulen ausgearbeitet werden. Der letzte Punkt hat auch damit zu tun, dass, wie schon erwähnt, die Hochschulen gerade jetzt alle solche Papiere vorlegen müssen. Mal schauen, wie nachhaltig das ist. Die beiden anderen Arbeitsbereiche, welche die Autorin in den Interviews entdeckte, die aber sehr, sehr selten vorkommen, sind sechstens BibliothekarInnen, die selber Forschung mit Forschungsdaten durchführen und siebtens BibliothekarInnen, die konkret in Forschungsteams integriert sind und dort Aufgaben erfüllen. Oder anders zusammengefasst, die Aufgaben, die Bibliotheken im Forschungsdatenmanagement übernehmen, liegen vor allem im Servicebereich. Daten hochladen, Forschende beraten und Einführung zu Forschungsdatenmanagementplänen sowie Datenanalyse unterrichten. Das stimmt nicht ganz mit dem überein, was die befragten BibliothekarInnen selber als notwendig ansehen. Ein Thema, welches in den Interviews nämlich auch auftauchte, war die Vorstellung, dass man diese Arbeit eigentlich nur richtig gut tun kann, wenn man selber schon mit Forschungsdaten geforscht hat, also quasi die Seite der Forschenden selber kennt. Es gab auch Einschränkungen wie die, dass Forschende dazu tendieren, ihre Daten immer als besonders und anders als andere Forschungsdaten anzusehen, wenn es in Wirklichkeit doch viele Gemeinsamkeiten gibt. Sowas, also die Frage, wie sehr man für das Forschungsdatenmanagement konkretes Domänenwissen oder aber übergreifendes Wissen wie das, was Metadaten sind, braucht. Aber grundsätzlich scheint es für viele BibliothekarInnen in diesem Bereich als Problem zu gelten, dass sie nicht selber mit diesen Daten als Forschungsdaten gearbeitet haben, sondern nur, well, Daten, die man managen kann. Gleichzeitig waren die befragten KollegInnen der Meinung, dass es in ihrer Arbeit auch immer die sogenannten Soft Skills braucht, also dass sie mit Menschen kommunizieren können müssen und so weiter. Das mag jetzt die Einschätzung der KollegInnen sein, aber ehrlich, wo in der Bibliothek wird es nicht gesagt? Eine wichtige Unterfrage für die Autorin war, ob die Ausbildung die KollegInnen auf diese Arbeit vorbereitet hatte. Mit Ausbildung ist konkret der MLS, also der Master of Library Information Science, gemeint. Am Anfang ihres Artikels referiert sie nämlich Forschungen, die einerseits zeigen, dass in Kanada und den USA mehr und mehr der Stellen im Bereich Forschungsdatenmanagement mit Personen besetzt werden, die nicht diese bibliothekarische Ausbildung haben. Und gleichzeitig andere Literatur, die zeigen würde, dass in diesem Studium das Thema Forschungsdatenmanagement nicht oder auch zu wenig vorkommen würde. Es ist also diese fast schon für das Bibliothekswesen typische Klage, dass das Studium nicht auf die konkrete Arbeit in Bibliotheken passen würde. Vielleicht sage ich typisch, weil ich selber an der Hochschule unterrichte, aber die Klage kenne ich seit langem. Oft ohne so konkrete Daten vorgetragen, wie es die Autorin tut, und auch egal, was wirklich konkret in den Hochschulen unterrichtet wird. Insoweit ist das Ergebnis aber auch interessant. Trotz der zitierten Literatur und gewissermaßen der Angst, dass das Studium die KollegInnen nicht richtig ausbilden würde, zeigten sich die Befragten recht zufrieden. Sie hätten mit dem Master das notwendige Überblickswissen erworben und gleichzeitig die Fähigkeit, sich kontinuierlich in neue Themen einzuarbeiten. Sie fühlten sich, anders gesagt, gut vorbereitet durch ihr bibliothekarisches Studium. Das kann man selbstverständlich nehmen, um wieder neue Fragen zu stellen. Beispielsweise, warum gibt es dann ständig diesen Vorwurf an Hochschulen, falsch auszubilden? Oder warum gibt es diese Angst in Bibliotheken, dass die bibliothekarische Ausbildung an Bedeutung abnehmen würde? Aber hier kann man erstmal festhalten, dass Studium und Berufspraxis zumindest bei diesem offenbar recht offenen Arbeitsbereich Forschungsdatenmanagement recht gut aufeinander passen. Mir scheint, um das noch kurz anzusprechen, dass die Ergebnisse einer solchen Studie vergleichbar wären, wenn man sie im Dachraum durchführen würde. Sicherlich müsste man dabei schauen, wen genau man befragt. All die KollegInnen, die jetzt gerade für einige Jahre in temporären Projekten im Forschungsdatenmanagement in Bibliotheken eingestellt sind, wenn man die befragt, hört man jetzt bestimmt noch anderes als jetzt in diesem Artikel. Doch wenn man sich auf die KollegInnen fokussiert, die in den Hochschulbibliotheken tatsächlich schon länger in diesem Bereich tätig sind, werden das wohl wenig andere Aussagen sein. Das ist auch relevant für alle Bibliotheken, gerade in kleinen Hochschulen, die sich gerade Gedanken darum machen, was in diesem Bereich an Angeboten aufgebaut werden sollte. Es ergibt sich aus diesem Text nämlich eine kleine Liste von Aufgabenbereichen, auf die man sich konzentrieren kann. Und es ergibt sich die Erkenntnis, dass es wirklich keine klaren Grenzen gibt. Die konkreten Aufgaben ergeben sich offenbar immer aus der lokalen Situation vor Ort. Und das wird sich wohl auch in absehbarer Zeit nicht ändern. So, damit sind wir am Ende der 25. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, es hat Ihnen inhaltlich etwas gebracht und wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, stay bei, Bundi.